Sie ist Weltreisende, Teilzeit-Digitalnomadin, Coach und vor allem eine wahre Mutheldin. Ihr Lebensmotto nach einer schweren Krebserkrankung lautet: Life is now.
Mutig und motiviert durchs Leben. Der Motivationspodcast mit U wie unterhaltsam, unerschütterlich und unglaublich empathisch. Das ist Angie's Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angie's Talk. Ich bin Angie und ich habe natürlich wieder an meiner Seite Martin. Hallo Martin.
Hallo Angie, hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer.
Heute wieder was Besonderes, Martin. Wir haben einen Gast. Unser heutiger Gast ist eine Frau, deren Leben von Mut, Abenteuerlust und unerschütterlichem Optimismus geprägt ist. Sie hat die Welt bereist, Krisen überwunden. Und jetzt, Martin, versuchen wir ihr mal einige ihrer tiefsten Einsichten und auch inspirierendster Geschichten herauszulocken. Herzlich willkommen, Coach und auch eine Freundin von mir, Nina Zitoni. Hallo.
Hallo, liebe Angie, und vielen Dank für die tolle Einladung zu deinem Podcast. Ich habe mich sehr gefreut.
Du standst auf unserer Liste ganz weit oben, liebe Nina, und du wärst sogar unser erster Gast gewesen, aber man kriegt dich nicht ganz so easy, denn du bist ja auch gut unterwegs. Wo treffen wir dich denn heute an? Bist du unterwegs oder zu Hause? Wo ist dein Zuhause?
Mein Zuhause, zumindest ein halbes Jahr im Jahr, ist inzwischen Frankfurt. Ich habe ja lange in München gelebt, aber jetzt bin ich seit 6 Jahren hier und ich bin auch erst seit 4 Wochen wieder zurück aus meinem sogenannten Winterquartier. Ich glaube, als du angefangen hast, war das nicht irgendwie Anfang des Jahres jetzt, da war ich noch wild unterwegs in Indien, Philippinen, Thailand, Sansibar.
Genau. Ich habe hier brav mit Martin den Podcast aufgezeichnet bei Schnee und Sturm und schlechtem Winterwetter. Und auf Instagram bin ich dir gefolgt und habe mir immer gedacht, wow, wo ist sie gerade? Jetzt frage ich mal ganz berechtigt, wie machst du ein halbes Jahr Urlaub?
Nee, ich arbeite von unterwegs. Das mache ich tatsächlich auch schon lange vor Covid. Ich glaube, ich habe 2016 damit angefangen, als wir auf eine längere Weltreise gegangen sind. Es war auch gar nicht so geplant, dass ich von unterwegs arbeite. Ich wollte mir eigentlich auf dieser Reise überlegen, wie kann ich mein Business Model so umstellen, dass ich von unterwegs arbeiten kann. Und dann war es irgendwie so, dass meine Kunden nicht auf mich verzichten wollten, irgendwie das nächste Dreivierteljahr. Und dann fragten die, damals war es noch Skype, können wir nicht mal zwischendurch telefonieren? Können wir nicht mal irgendwie, muss es echt 8 Monate und so? Ich sagte, ja, also wenn ich irgendwie ein Netz habe, dann können wir es mal versuchen. Und das hat dann so gut funktioniert, dass die Überlegung zum Thema Business Model quasi gar nicht mehr ausgestaltet werden musste. Mein Mann sagte dann, oder Munir sagte dann einfach am Ende von dieser Reise, naja, das mit dem Business Model, das hat sich jetzt erledigt. Du musst es einfach machen, oder? Und seitdem habe ich auch keinen Winter mehr hier verbracht.
Ich erinnere mich, als ich bei dir Coaching gebucht habe, so haben wir uns ja kennengelernt. Ich hatte im Business Herausforderungen, sage ich mal so, und habe bei dir Coaching gebucht, kannte dich aber schon vorher, bevor du auf Weltreise warst. Und dann hast du zu mir gesagt, wir hatten dann einige Live-Termine, also ich hatte One-to-One-Coaching bei dir, so kannte ich es auch für mich. Also wie ich es handhabe. Und du sagtest dann irgendwann zu mir, ah, ich bin jetzt wieder unterwegs, jetzt kommt die Winterzeit. Aber es ist gar kein Problem, wir machen das über Skype oder Zoom oder whatever. Und ich weiß noch, ich bin richtig aus allen Wolken gefallen, dachte mir, what? Wie wollen wir denn coachen? Wie soll das denn gehen, wenn ich nicht direkt vor dir sitze, Nina? Und dann haben wir das erste Mal gemacht. Ich weiß noch genau, du hattest ziemlich eine glänzende Stirn, denn es war tierisch heiß, wo du warst. Ich habe gefroren und hatte die Heizung an. Ich war im kalten Deutschland. Irgendwann im November, Dezember war das vor vielen Jahren, 2017, 2018, irgendwann dann. Und da hast du mir gezeigt, das geht sehr wohl. Und es geht auch deswegen sehr wohl, weil Coachen ist ja eine emotionale Sache. Und du bist ja, so habe ich dich kennengelernt, ein wahrer Herzenscoach. Bei dir ist ja das Herz immer dabei. Also so weiß ich es nicht nur von mir, auch wie du auftrittst, auch auf deiner Webseite. Wie bist du eigentlich zum Coachen gekommen? Seit wann machst du das?
Das muss ich tatsächlich mal überlegen. Seit wann mache ich das? Ich habe mich Ende 2005 selbstständig gemacht. Das war aber zunächst noch zusammen mit einer Geschäftspartnerin eine Kommunikationsberatung. Wir haben uns da viel schon mit Change-Prozessen beschäftigt, aber eben noch von Organisationsseite aus. Und ich habe dann schon sozusagen berufsbegleitend eine fast 3-jährige Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe zwar schon während meines Studiums mal im Nebenfach Psychologie studiert, aber das war immer ein Herzenswunsch, auch im 1:1 zu arbeiten und ja, einfach auch zu sehen, Veränderungsprozesse. Wieso tun sich die Leute damit so schwer? Was braucht es eigentlich, um in eine Veränderung? Wo tanke ich Mut, dass ich sozusagen in eine Veränderung kommen kann? Und das unterscheidet sich natürlich schon sehr, ob das eine Organisation ist oder ein einzelner Mensch. Und dieses immer näher heran, ne? So, was braucht der einzelne Mensch, um eine Veränderung anzustoßen? Wie kann der da hinkommen? Das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Und so habe ich quasi Ausbildung für Ausbildung, Fortbildung für Fortbildung nachgeholt, bis ich dann, glaube ich, seit 2008 oder 2007 seitdem coache ich, ja. Mit viel Herz und Freude. Und es ist tatsächlich bis heute für mich eine solche Herzenserfüllung, egal ob es jetzt Business Coaching oder Life Coaching ist oder ob ich mich mit Teams beschäftige, diesen Moment zu sehen, wenn du einsteigst, dass jemand sozusagen festgefahren ist und ich mache es immer so vor, ne? So irgendwie, es ist irgendwie eng, du weißt nicht weiter. Und dann wirklich zu sehen, wie der während so einem Coaching-Prozess aufblüht und weit wird und für sich einfach wieder Perspektive sieht und in so eine Bewegung gerät. Das macht mich bis heute so unglaublich glücklich. Wenn ich dabei unterstützen darf, dann ist das das schönste Geschenk. Und das hat sich nie verändert. Das ist immer die gleiche Kraft sozusagen, die mich da beflügelt. Das ist echt schön. Schöner Beruf.
Nina, ich lausche dir wirklich und ich saug das auf, weil du erzählst es auch ganz, ganz wunderbar. Es geht sofort rein in mein Herz. Liebe ZuhörerInnen, es ist natürlich so, wir haben eine Freundschaft auch, ja, und wir mögen uns sehr gerne. Wir haben auch viel zusammen erlebt, liebe Nina. Nicht jetzt direkt, aber dadurch, dass wir unsere Leben kennen. Und was mir jetzt, du hast so eine Lebensfreude, du hast so eine optimistische Ausstrahlung. Jetzt weiß ich aber, dass du ja vor einigen Jahren einen ziemlichen Schicksalsschlag hattest. Wir dürfen auch darüber sprechen, das hast du, glaube ich, sogar auf deiner
Klar.
Webseite stehen. Du bist ja, wie nennst du es dort, Cancer Survivor. Erzähl doch mal bitte, und zwar würde mich interessieren, erzähl mal, wie du das erfahren hast überhaupt, weil das fand ich schon eine sehr, ja, eine krasse Geschichte.
Also ganz wichtig, das will ich davor sagen, ist so lebensfroh war ich schon immer, auch davor, aber es hat sicherlich das Ganze noch verstärkt, ne? Also ich war zu diesem Zeitpunkt, das war 2019, wie vorhin gesagt, 2016 waren wir auf Weltreise, das heißt, seit 3 Jahren verbrachte ich da schon meinen Winter sozusagen immer für mehrere Monate im Ausland, habe von dort aus gearbeitet. Zu dem Zeitpunkt war ich in Thailand auf einer meiner Lieblingsinseln, Koh Phangan. Und habe dort ein ganz, ich mache auch immer viel neue Sachen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und habe da an einem ganz abgefahrenen schamanischen Workshop tatsächlich zur Persönlichkeitsentwicklung ausprobiert. Und dabei gab es, da ging es darum, bestimmte Chakras zu aktivieren. Und da gab es so eine Art, nicht wirklich Brustmassage jetzt im sexuellen Sinn, sondern wirklich Aktivpunkte sozusagen aktivieren. Und dabei musste ich sozusagen gegenläufig, das kann man jetzt so schlecht beschreiben, wenn die Leute uns nicht hören, an der Achselhöhle vorbei mit der Hand. Und dabei habe ich einen Knubbel gespürt. Ich hatte ja Brustkrebs. Und ich habe mir da erstmal nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe den so registriert, war bei diesem Workshop und so weiter. Und abends habe ich dann nochmal so hingefühlt und da war doch heute Morgen was, was war denn das und so. Da komisch. Aber ja, ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich sah aus wie das blühende Leben. Mir ging es super. Trotzdem war klar, ich bleibe noch weitere 2, 3 Monate. Ach, naja, gehe ich mal auf die Nachbarinsel und lass mal einen Arzt drauf gucken irgendwie. Es war nur so ein Gefühl. Bei mir gab es keinen Krebs in der Familie oder so, aber es war so, ach, besser ist es. Und der guckte mich dann an und sagte, na, dann machen wir gleich mal eine Mammographie. Irgendwie fühlt sich das nicht so gut an, aber mal schauen. Und ja, nach der Mammographie hat er gesagt, ich soll sofort nach Hause fliegen, hat sich aber nicht getraut, mir zu sagen, dass es Krebs ist. Er hat nur gesagt, es ist ein höchst verdächtiger Knoten, der bitte untersucht werden muss. Ich so, ja, super, können wir ja hier machen. Weil ich wollte ja gar nicht von meiner Insel weg und ich hatte auch gar keine Angst zu dem Zeitpunkt. Und er meinte, nee, nee, wäre schon besser und so, dass ich nach Hause fliege. Und ich meine, nee, wieso? Wir können doch dann immer noch entscheiden, dass ich nach Hause muss. Aber ja, ich bin dann nach Hause geflogen tatsächlich, aber erst nachdem ich noch eine Ärztin gefragt habe, eine Freundin von mir. die dann sagte, ja, ich glaube, das ist besser, du kommst. Und dann ging alles ganz schnell. Die haben, konnten anhand der Bilder auch schon sehen, das ist gar keine, ich dachte immer, das ist bestimmt gutartig. So. Ich bin im Zweifel, entscheide ich mich immer für das Positive. Das ist schon mal so ein erster typischer Wesenszug von mir. Und bin dann zurückgekehrt nach Frankfurt und dann haben wir sofort alle notwendigen Untersuchungen veranlasst. Und dann konnte man aber eben schon sehen und auch über eine Biopsie feststellen, dass es eine sehr aggressive Art ist. Du hast ja wirklich, also ne, es gibt die Unterscheidung in, was weiß ich, Brust, Lungenkrebs oder sonst was. Und dann hast du innerhalb dieser Krebsarten, wusste ich auch nicht, eben ganz unterschiedliche Arten. Wie schnell wächst der? Wo will der sich hin verteilen? Und so, man kann tatsächlich darüber eine Menge herausfinden und dann auch die Behandlung inzwischen sehr individuell abstimmen. Ja, so ging das los. Nichts, was du dir aussuchst.
Mir haben jetzt gerade die Worte gefehlt, weil ich tauche da immer so mit ein. Ich erinnere mich noch, wir hatten damals Coaching-Termine ausgemacht. Mhm. Und bevor es soweit war, riefst du mich an oder hast mir, glaube ich, eine WhatsApp. Ich würde gerne telefonieren mit dir. Und ja. Dann hast du mir das am Telefon gesagt. Übrigens auch etwas, wo ich sage, das hast du mit all deinen aktuellen Coaches gemacht, damit sie Bescheid wissen, was los ist, dass du eben gegebenenfalls eine Zeit lang ausfällst. Du musst jetzt erstmal da einiges sortieren. Auch eine sehr achtsame Art, damit umzugehen. Du hast jetzt gerade gesagt, ich war immer schon ein positiver Mensch und ich bin es jetzt auch. Wie war das denn, als die Diagnose da war? Weil der von dem Krebs dann noch die aggressivste Version. Also ich erinnere mich, dass du da nicht mehr ganz so, klar positiv, aber nicht mehr, da geht es nicht mehr mit Lachen weiter. Ja? Was war dein Plan? Was hast du gemacht?
Also ich glaube, das Wichtige ist auch erstmal zu sagen, mir war es halt total wichtig, das selber begleiten zu können, ne? Selber zu kommunizieren. Ich wusste dann relativ schnell am Anfang schon, dass das jetzt nicht so eben schnell getan ist. Ich meine, ist Krebs grundsätzlich nicht, aber als sie mir verkündet haben, dass das 1,5 Jahre Behandlung sind, ich meine 1,5 Jahre, mit all dem, was mit dir auch sichtbar passiert, da war irgendwie klar, okay, ich möchte das irgendwie begleiten. Das handelt sich nicht nur um die nächsten Wochen sozusagen. Das war also das eine, deswegen habe ich mich da halt wirklich für so eine volle Transparenz entschieden und auch damit die Leute das einordnen können. Das andere ist, ja, also natürlich gab es und auch immer wieder zwischendurch ganz furchtbare Zeitpunkte, wo mich der Mut verlassen hat sozusagen und auch mein positives Sehen. Aber man muss dazu sagen, du kommst ganz schnell immer wieder dahin, dass du sagst, okay, so, jetzt ist es aber so, jetzt steht es nächste Woche an, jetzt komme ich gerade damit nicht weiter, ja, also es ist schon wichtig, dass du da sitzt und auch mal wirklich alles abholst, was für eine, Entschuldigung, Scheiße das ist, ja, es ist wirklich, ich habe immer gesund gelebt, ich war immer sportlich und so weiter, ja, und dann denkst du, wieso ich, natürlich kommt genau dieser Zeitpunkt des wieso ichs und dann ist da Schmerz und dann ist da Weinen und ich hab wirklich eine tolle Umgebung, die das auch mit aufgefangen hat, aber ich krieg dann, irgendwann hast du dich leer geheult, dann wischst du dir die Tränen ab und sagst, so, also davon quasi kann ich auch nächste Woche nicht antreten, ne, so, also was könnte ich denn jetzt machen, damit ich dann nächste Woche antreten kann, ja, so, und dann habe ich ein Glück, eine relativ hohe Fähigkeit der Selbstfürsorge sozusagen oder Selbstsorge, die da anspringt und die da sagt, so, okay, also was brauchst du jetzt, damit du da überhaupt nächste Woche den Mut hast, hinzugehen, ne, so. Und dann kann ich, das hat mir natürlich mein Beruf auch und die Achtsamkeit mit mir selber weitergeholfen, sehr gut benamen, was es braucht, damit ich in meine Kraft komme, was es braucht, damit ich nicht vor Angst mit den Knien schlotter und. Und dann kann ich ganz gut auch die Menschen um mich herum aktivieren, also mich in erster Linie, aber auch die Menschen um mich herum. Und dann gibt's so, dann entsteht daraus eine, ich fühle mich dann nicht alleine, ne? Also ich meine, in so einer Situation da ganz mutig anzutreten, ohne Rückendeckung, das ist schon nicht so easy. Ja? Und mir ist schnell klar geworden, was ich brauche, nämlich ein starkes Team Nina. Ich habe es auch genauso genannt. Das fing damit an, das war schon der ersten Untersuchungswoche so, da wollten dann immer alle wissen, ja, so, wie ist es denn jetzt und was kam denn dabei raus? Und du kannst nicht 10, 20 Leute anrufen, allein deine Familie, der Bruder, die Eltern, die Schwiegereltern, der Bruder meines Mannes und so weiter, also die besten Freunde und, du bist ja total durch mit den Nerven, ne? So, du hast gar nicht die Zeit, dich da überall ans Telefon zu hängen. Und dann habe ich eine WhatsApp-Gruppe gegründet, die erst kleiner und dann immer größer wurde, wo ich am Anfang noch mit Sprachnachrichten, aber schnell dann per Video immer kurz so ein Update gegeben habe. So, Leute, wie sieht's aus? Und das habe ich gegeben, egal wie ich drauf war. Das da konnten mir die Tränen laufen, ich konnte fröhlich sein, ich konnte kleine Sachen erzählen, große Sachen, alles Mögliche, was mir durch den Kopf gegangen ist. Das hat es den Menschen, glaube ich, einfacher gemacht, am Anfang zu verstehen, währenddessen mit mir so umzugehen, dass jeder was damit anfangen kann. Also die mussten selber nicht Angst haben vor dem Krebs, vor der Behandlung, vor mir.
Da möchte ich gerne mal eingehen. Wir haben ja mittlerweile, wie sagt man immer so flapsig, die Einschläge kommen immer näher. Ich glaube, jeder von uns hat mit schweren Krankheiten zu tun, ob es jetzt Krebs ist oder was anderes. Und vor allem haben wir damit zu tun, gar nicht, wenn wir es selber haben, sondern wenn es im näheren Kreis ist. Hast du irgendwie einen Tipp? Wie gehe ich denn mit dem Betroffenen um, ohne dass ich blöd mit dem umgehe? Weil viele haben ja Ängste auch.
Das war fast das Schwierigste übrigens während der Behandlung, ne? Die Ängste der anderen. Also ich glaube, das ist eben ganz unterschiedlich. Es gibt kein generelles Rezept dafür, weil ich jetzt auch nicht die typische Patientin war, glaube ich. Ich habe mich für etwas entschieden, was es den anderen dann leicht gemacht hat und gemeinsam haben wir es geschafft. Ich glaube, mein erstes Video war, Leute, das ist die Situation. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ihr wahrscheinlich auch nicht, aber lasst uns zusammen gucken. Wenn ihr Fragen habt, fragt ihr mich und ich gebe euch irgendwie sozusagen auch Anweisungen, ob ich gerade drüber reden will oder nicht oder was mir gerade gut tut oder nicht. Und gemeinsam sind wir durchgekommen. Und es gibt aber andere, ich habe einige auch während der Chemotherapie kennengelernt, gerade älteren Modells, die das lieber versteckt haben. Also denen hat das selber so viel Angst gemacht, dass sie das quasi so weit minimieren wollten. Die wollten noch nicht mal, dass der Nachbar nebenan davon was weiß. Die haben das versteckt, die haben sich auch ein Stück weit geschämt, als wären sie selber schuld an der Krankheit. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Umgehensweisen mit. Ja, so für mich war klar, ich möchte mich nicht verstecken. Ich brauche Menschen, ich brauche ein Team. Ich weiß ja gar nicht, überlebe ich das. Ich werde auf jeden Fall schon mal höchstwahrscheinlich hoffentlich die nächsten anderthalb Jahre während der Behandlung da sein. Und ich wusste, wenn ich mich verstecke, das tut mir nicht gut. Das heißt, ich ziehe was aus Kontakt. Ne? Da ziehe ich Zuversicht und Energie draus. Also war klar, ich muss den Sprung nach vorne machen. Und andere ziehen aber was aus dem Rückzug. Ne? So. Und dem sich schützen. Und ich glaube, da sind die Charaktere unterschiedlich und die Lösung dazu auch. Ich glaube, was helfen könnte, ist zu fragen. Hör mal, ich möchte gern für dich da sein. In meiner Vorstellung ist Gutes für dich da sein, so und so, aber vielleicht ist es in deiner Vorstellung ganz anders. Sag mir mal, soll ich die Klappe halten und warten, bis du mich anrufst? Oder hast du Lust, dass ich jeden Tag anrufe, weil du vielleicht gar nicht die Kraft und den Mut hast? So mache ich das auch. Ich habe eine gute Freundin, die schon sehr lange Krebs hat, metastasierter Brustkrebs. Und da ist es auch unterschiedlich. Wir können natürlich total locker darüber reden. Ja, so, und trotzdem haben wir unterschiedliche Behandlungsphasen, wo wir auch sagen, ne, ich würde mich total freuen, wenn du mir Bescheid sagst, aber es ist total okay, wie es gerade für dich ist. Ja, und du entscheidest. Und dann weiß sie, dann darf ich ihr Herzen schicken und sie weiß, ich denke an sie, aber sie muss nichts sagen. Und deswegen gibt es da nie richtig und falsch, aber es darf ein Fragen geben. Und darf der andere auch sagen, frag mich nicht, aber ja, dann weißt du das.
Ja. Denkst du, dass du durch deinen Beruf, durch das Coachen irgendwie besser in diese Challenge starten konntest, als jemand, der da nichts mit zu tun hat?
Tja, darüber habe ich natürlich oft nachgedacht oder auch mit Monir, mein Mann, diskutiert. Ich glaube ja schon, dass mir das einfacher gefallen ist, aber ich weiß nicht, ob sich da nicht auch sozusagen mein Charakter damit vermischt. Ne? Also so, das passt schon gut, das Coach-Sein zu mir. Ich habe aber immer auch diese Offenheit gehabt. Natürlich traue ich mich oft, schwierige Sachen, Dinge, mit denen man sich so innerlich beschäftigt, das fällt mir vielleicht leichter, das anzusprechen, ne? So, weil das mein Daily ist. Das glaube ich zum Beispiel tatsächlich, also von diesen inneren Ängsten zu sprechen oder so, ist etwas Gewohntes für mich, ja. Ich glaube, das hat es leichter gemacht, aber ist, glaube ich, einfach so, wie ich so gestrickt bin, zusammen mit dem, was ich als Beruf habe, das hat dann schon für diese Situation ganz gut gepasst, ja. Aber ich glaube tatsächlich, es geht eher darum, dass man sich klar darüber ist, was brauche ich und was können die anderen dazu beitragen oder sollen sie auch nicht, ne, so. Aber das könnte bei allen Seiten letztlich helfen, ja.
Ja, verstehe ich gut.
Also ich wusste einfach, es haben ganz viele Angst vor Krebs und ich hatte überhaupt keine Lust auf die Begegnung, die man natürlich trotzdem hat, aber in reduzierter Form dann, die so, oh Gott, da ist die Nina, shit, ich wäre am liebsten, wäre ich hier ausgewichen, aber nun kann ich nicht mehr, was sage ich denn jetzt und so, ja. das tut einem nicht besonders gut, wenn man merkt, der andere tut sich total schwer, ja, so. Und deswegen dachte ich, wenn ich damit rausgehe und die Leute wissen das, dann können die auch einen Boden machen und der ist auch in Ordnung, wenn die Angst haben, ja. Ja. Da muss sich ja nicht jeder mit auseinandersetzen, aber ich darf dann auch auf die zählen, die sich trauen, da zu bleiben, ja.
Ja.
Da kann ich nicht noch irgendwie, wenn du Phasen hast, in denen es dir nicht gut geht, dann musst du jetzt nicht noch gucken, okay, warte mal, wer war noch mal der es aushält und wer nicht.
Ja. Ich bin ja jemand, ich bin leider oder ich weiß nicht, ich bin sehr nah am Wasser gebaut, gerade wenn ich irgendwie emotional da drin bin und ich habe manchmal schon, denke ich mir, oh Gott, jetzt, wie mache ich das? Jetzt nicht, dass ich dann das Weinen anfange und die Person mich dann womöglich noch trösten muss. Ich glaube, das geht einigen so. Und es ist natürlich auch beschämend, weil man sich denkt, oh Gott, aber ich kann die Gefühle ja nicht halten.
Aber das ist es gar nicht, Angie. Also wenn du mit dem da bist, wie es ist, dann ist es nicht. Ich kann ja in dem Moment sagen, du, ich kann dich jetzt gerade nicht trösten, aber wie schön, dass du so mitfühlst. Ne? So, also ich finde halt, damit da nur da zu sein und total cool zu sein, weil ich muss dem anderen jetzt Kraft geben oder so, das ist auch so ein Blödsinn. Also die Echtheit im Umgang mit sowas ist meistens viel wichtiger. Selbst wenn du sagst, boah, mir fehlen gerade die Worte, weil ich bin total sprachlos oder so, dann ist es total in Ordnung, ja.
Etwas, was mich interessiert bei dem, was du gerade erzählt hast, Nina, die Menschen, die um dich herum sind, das Team Nina, ich habe das Empfinden, dass die sogar auch ein bisschen stressresilienter geworden sind, weil sie natürlich so dicht an dir dran sind, so viele Dinge erfahren haben in diesem Schicksalsschlag, dass sie vielleicht auch, Schicksalsschläge kommen ja immer wieder, ist mal jeder kann davon betroffen werden, dass du sie auch ein bisschen reifer gemacht hast, ein bisschen ja zum inneren Wachstum auch gebracht hast, oder ist das zu weit hergeholt?
Nee, super spannend, dass du das sagst, Martin. Ich habe neulich erst eine Freundin gehabt, die mich da auch sehr intensiv begleitet hat, die hat gesagt, weißt du, ich bin dir so dankbar, wie du damit damals umgegangen bist, weil ich habe jetzt weniger Angst davor. Ich wünsche mir das nicht, ich will das natürlich nicht haben, aber das war vorher so ein Riesengespenst und jetzt ist es für mich bewältigbarer, weil ich natürlich auch gesehen habe, du hast es bewältigt, aber ich weiß so viel mehr. Ich hab irgendwie andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und es haben zumindest mehrere zu mir gesagt, wir durften mit dir mitwachsen. Also dieses erste Video, lasst uns mal zusammen gucken, wie es geht, das war dann letztlich auch so, ne? Aber es war natürlich überhaupt nicht der Plan. Das war wirklich erstmal aus meiner ganz eigenen Brille gedacht, so was brauche ich zum Überleben? Und dass es dann letztlich auch den anderen was gegeben hat, hat mich natürlich als Coach dann auch wieder glücklich gemacht. Ja.
Vielleicht noch eine weitere Frage. Du hast dich als Cancer Survivor auch tatsächlich beschrieben. Du bist natürlich erfahrene Coaching. Dein Lebensmotto ist natürlich schon vorher gewesen, Life is now. Was hat die Erkrankung und die überstandene Erkrankung jetzt Eingang gefunden in deine Coaching-Experience? Schicksalsschläge machen einen ja reifer, reicher, großartiger. Wie viele von diesen Dingen, die aus diesem ja persönlichen Schicksalsschlag ja entstanden sind, werden denn heute auch wirklich, ich sag mal, in das Training, in die Empathie, in die Mitmenschlichkeit, in das Coaching mit einbezogen, Nina?
Also erstmal grundsätzlich habe ich daraus natürlich eine unglaubliche Konsequenz gezogen. Ne? Also ich habe mein Leben jetzt nicht groß verändert, aber ich glaube, ich gehe das noch viel konsequenter. Ich verschenke wirklich keine einzige Minute mehr, keinen Tag, keine. Ich überlege mir sehr genau, wem möchte ich begegnen, mit wem möchte ich solche Gespräche führen. Ich führe sie nicht einfach so, sondern wirklich nur, wo ich es möchte, wo ich das Gefühl habe, die Minute, die ich verbracht habe, die war es wert, die war schön, die auch jetzt wieder, ne? Wir haben so eine schöne Verbindung, es ist spannend. Also das ist für mich ein das ist ja ein Lebensmoment, der nie wiederkommt, ja. Und das ist schon auch eine Bewusstheit, die ich versuche, in meine Coachings einzubringen. Life ist halt wirklich now und nicht gewesen und nicht morgen, sondern jetzt gerade. Und darüber kann so viel Qualität entstehen. Das braucht gar nicht die großen Dinge dieser Welt, sondern die Verbundenheit, der Kontakt, das echte Erleben, das mit sich verbunden sein als allererstes und dann mit den anderen verbunden sein. Da kannst du so viel spüren, da können so kleine Momente so groß werden, ja. Und auch, also das ist das eine. Und das andere glaube ich, dass ich natürlich auch relativ unerschütterlich da sitze, weil bei was auch immer die Menschen mir so erzählen. Ich bin durch so viele schmerzhafte, krasse, lebensbedrohliche Krisen gegangen, dass ich da immer erstmal sitze und sage, ja, so, und jetzt gucken wir mal, ne? So, und ich glaube, allein das, dass ich da so sitze wie so ein Fels und mich so nicht so schnell aus der Ruhe bringt und so alles sein darf, das beruhigt schon auch das Gegenüber immer erstmal, ja.
Life is now Teilzeit Digitalnomadin. Das verbindet sich für mich jetzt eigentlich zu der nächsten Frage. Du hast ja nicht von Anfang an die Digitalnomadin in Anführungsstrichen gegeben, sondern du bist ja hineingewachsen. Nun gibt es unterschiedliche Menschentypen. Die einen, die sagen, boah, ey, wenn ich auf die Reise gehe, ich habe 3 Tage vorher schon Fieber mit allem drum und dran. Ja, die Leute, die verreisen müssen, oh, nehme ich mal ein Notebook mit, passt das ins Handgepäck mit rein. Man kann sich ja 1000 Nächten für sich sorgen und Gedanken machen wieder. Nun bist du eine fröhliche, lebenszugewandte Frau voller Energie. Aber es gibt halt auch die andere Seite der Menschen, die Zögerlichen, die Zurückhaltenden. Was rufst du denen denn zu, die beim Thema Life is now heute sagen, naja, vielleicht ist Life doch eher morgen oder übermorgen?
Es gibt da ja keine Skala, ne, die da sagt, was heißt denn ein intensiver Lebensmoment? Was heißt denn Life is now? Ich sage ja nur, wenn du dauernd mit deiner Vorsorge beschäftigt bist, ne, also deine Ängste in irgendeiner Form mit einer Vorsorgekontrolle schon so im Griff zu behalten, dann kannst du natürlich gar nichts erleben. Und das Erlebnis, das muss ja gar nicht so groß sein. Ich muss deswegen nicht immer gleich durch Indien traveln. Das ist wirklich, dafür brauchst du ein bisschen mehr Resilienz. Sondern die Frage ist, was brauche ich, um mich darauf einlassen zu können? Und das kann ich, egal wie lebendig oder nicht lebendig ich bin, was ist für mich ein schönes Erlebnis? Ich kann mit meinem Hund die gewohnte, routinierte Runde um die Kurve gehen, wo ich vielleicht immer dieselben Leute treffe oder dieselben Hundebesitzer oder dieselben Nachbarn oder so. Die Frage ist, bin ich gerade da? Bin ich gerade präsent? Bemerke ich, wie es heute riecht draußen in der Natur? Wer mir da begegnet, schaue ich dem in die Augen? Bin ich da? Bin ich da? Also ich muss gar nicht so mutig und offen sein. Die Frage ist immer, wie viel bin ich mit mir verbunden und wie viel Verbindung lasse ich mit anderen zu? Dazu muss ich nicht ich gehe auf alle Leute zu. Also wenn ich in meiner Routine bin und die Nachbarn kenne ich schon, dann traue ich mich ja auch. Dann kann ich vielleicht guten Tag sagen und meine Offenheit zeigen. Oder ich antworte auf das guten Tag der anderen und lasse Verbindung zu. Deswegen muss ich nicht die Draufgängerin sein oder der Draufgänger, ja.
Nun wollen wir ja Menschen ein Stück weit dazu ermutigen, sich selbst besser zu erkennen über die Reflexion, aber sie wollen sie natürlich auch diesmal ermutigen, durchaus ein bisschen mutiger zu sein, also das Lebensgefühl des Jetzt und des Hier und auch des Morgen besser zu genießen. Gibt es so kleine Alltagsübungen, die du den Menschen mit auf den Weg gibst, wenn sie auf ihrer routinierten Runde sind, vielleicht mal ein bisschen abzuweichen von der Routine, um etwas Neues, vielleicht etwas Neumutiges zu machen?
Na, ich glaube, per se ist da das Stichwort Achtsamkeit, ne? Also weiß ich über mich Bescheid, ja? Ich finde, ich sage das oft zu meinen Coaches, dreh doch eine Morgen- und eine Abendrunde mal in dir. Das dauert eine Minute, aber wenn ich feststelle, heute bin ich eher so verzagt und bin mehr zurückgezogen und traue mich vielleicht nicht, die Erste zu sein beim guten Tag sagen, ja? Oder Mensch, heute, da habe ich irgendwie Mut und bin cool und Dings und so. Also die Bewusstheit darüber, wer bin ich heute? Wer in mir spricht, ich meine, wir sind da drin ganz viele, wir haben eine Riesenrunde und da gibt es eben mal jemand, der klein ist und jemand, der groß ist und tough und ne, so ganz unterschiedlich, aber allein die Bewusstheit so, wer bin ich heute und den sozusagen und die zu flankieren, zu sagen, ja, es ist okay, heute bist du die und ich weiß das und ich werde mein Verhalten dementsprechend anpassen. Das ist schon die halbe Miete oft, dass es okay ist, wie ich bin, ich darf die alle sein, aber ich habe ein bisschen Bewusstheit dazu reinbringen und meine Handlungen dazu anpassen. Also eben nicht, wenn ich klein bin, dann überall hallo, hallo und dann kommen die alle auf mich zu und ich denke, oh Gott, ich will mit denen gar nicht reden heute oder so. Ne? Wenn ich bin zwar eine Lebendige und ich mag den Kontakt mit Menschen, aber ich habe auch Tage, wo ich denke, oh, mag ich gar nicht so sprechen. Heute will ich für mich sein, ich bin für mich klein und ich weiß nicht und so, dann suche ich nicht den Kontakt. Also dann ist die Erkenntnis darüber wichtig, aha, so bin ich heute. Heute braucht es ein bisschen Abstand zu den Leuten. Heute braucht es vielleicht mehr mit mir sein. Und dann versuche ich das zu berücksichtigen. An dem Tag würde ich keine Akquise-Calls machen oder ne, so. Also ich würde mich nicht reinpressen in eine Handlung, die mir nicht gut tut. Manchmal muss man das machen. Man hat nicht immer die Wahl. Aber ich kann es körperlich spüren, wenn ich das tue.
Manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen mich ja als kleinen Schlauarsch, wenn ich nämlich dann immer so berichte von irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Du hast ja Psychologie studiert, hast du uns ja gesagt. Friedemann Schulz von Thun ist so ein ganz bekannter, ich sage mal Kommunikationspsychologe, kommt übrigens aus Hamburg. Der hat ja auch von der inneren Ratsversammlung gesprochen, wo ganz viele Ichs in einem wohnen. Ja, ich denke mal, das ist auch ein ganz wichtiger Impuls auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu erkennen, du bist zwar einzigartig in deiner Persönlichkeit, aber du bestehst aus so vielen Facetten und du musst diese unterschiedlichen Facetten auch immer wieder, ich nenne das jetzt einfach mal, zum Klingen bringen. Angie könnte jetzt uns was vorsingen, damit es noch besser klingt. Das ist ein, glaube ich, ganz wesentliches Element auch des Coachings. Und deswegen bin ich so dankbar und so glücklich, Nina, dass du heute hier bei uns bist, um uns auch wirklich Mut zu machen, auf die unterschiedlichen Stimmen einfach in uns zu hören. Das macht schon mal einen riesengroßen Unterschied.
Ich bin ja damals zu dir gekommen zum Coaching mit einem Business-Thema. Das weiß ich noch. Da hatte ich Probleme, Herausforderungen in meiner Arbeit. Und für mich bin ich mit einem Business-Thema gekommen. Und ziemlich schnell stellte sich aber raus, dass du an Stellen gearbeitet hast mit mir, die gingen sehr, sehr, sehr in mein Innerstes, in mein Privatleben, in meine Historie. Und ich weiß noch so, nach der ersten, beziehungsweise vor der zweiten Sitzung, da bin ich dann mit dem Auto nach München gefahren und saß im Auto und habe mir gesagt, so, heute kriegt sie mich nicht, heute weine ich nicht. Heute weine ich nicht, weil du bist ein hervorragender Coach, Nina, und du hast die, ich kann es ja jetzt sagen, ich war ja jahrelang bei dir, du hast die Zwiebel geschält und ich erinnere mich auch noch, wie du ziemlich dann, nachdem meine Herausforderungen bewältigt waren, mal zu mir gesagt hast, du kannst jetzt deine Ernte einfahren. Zurück zu meiner Frage. Zu dir kommen ja bestimmt auch viele Menschen mit Businessgründen. Wie viel hat denn da dann, rutscht das wie bei mir immer in das andere, in das Private rein? Oder ist das jetzt nur bei mir so gewesen?
Nee, also ich meine, erstmal ist das natürlich ganz unterschiedlich, der Anlass, woran willst du wirklich arbeiten und so, ne? Also das ist ja auch Coaching-Ziel, ist davon auch abhängig. Und wie erreichst du dieses Coaching-Ziel? Aber es ist schon so, ich habe viele Führungskräfte zum Beispiel aus Konzernen auch und so, die schon sehr, sehr business-related sozusagen kommen. Und trotzdem sind die ja, die kommen ja als Mensch. Die sind ja nicht irgendwie Abteilungsleiterin von 100 Leuten und es ist total egal, wer sie sind. Sie sind ja nicht nur die Rolle, sie sind ja sie komplett. Und ein Teil ist die Rolle als Abteilungsleiterin X oder Y, ne? So. Oder Bereichsleiterin oder sonst was, ne? So, das sind ja alles nur Rollen, die wir unter anderem eben auch ausfüllen an diesem Tag, in diesem Leben, ne, so. Und da zu gucken, was steht mir im Weg, um in meiner vollen Kraft zu sein. Und da sage ich halt immer, stell dir vor, alle von diesen, ne, ob das jetzt, ich hab da ganz unterschiedliche Namen für, inneres Team, Schulz von Thun sagt das, ja, so, ich sage da immer, stell dir vor, du hast irgendwie Pressekonferenz mit all deinen Leuten innen drin, wer ist da eigentlich der Sprecher und wer hat dann immer die lauteste Stimme und wer traut sich am wenigsten, wer kommt nie zu Wort und so. Aber der Punkt ist ja, wenn die alle miteinander verbunden sind, stell dir vor, die könnten sich so wertschätzend verhalten, dass sie sagen, es ist egal, wie fest die Stimme ist oder wer hier am lautesten ist, alle zählen. Und wenn wir alle miteinander verbunden sind und einander achten und einander zuhören, dann haben wir quasi die volle Stimme, dann sind wir ganz. Und das ist eher, ich arbeite nicht immer automatisch und sofort damit, sondern ich gucke, wenn sich da jemand im Weg steht. Oder jemand ausgeschaltet wird nach dem Motto, die haben wir hier überhaupt nicht zu gebrauchen und die soll hier mir nicht in die Suppe spucken oder so, ja. Dann schaue ich, warte, ich glaube, wenn du die an Bord hättest, dann hättest du dieses Problem gar nicht. Lass doch mal gucken, wie die in den guten Team-Spirit kommen oder so. Und also das muss deswegen nicht immer sein. Bei mir muss nicht automatisch sozusagen jeder heulen, aber das Heulen ist ja nicht nur, weil man an den Schmerz kommt, sondern das Heulen kommt oft dann, weil etwas verbunden wird in dir. Da kommt etwas ins Fließen. Da wird auf einmal jemand in der Runde gesehen, der sonst immer missachtet wird. Und das berührt einen zutiefst. Das ist wie, als würdest du auf einmal alle Stecker in die Dose stecken und da fließt wieder ein ganzer Kreislauf und du spürst es von Kopf bis Fuß. Und ja, ein Glück berührt uns das. Ein Glück können wir den Unterschied noch bemerken. Und dann fließen oft Tränen. Also gar nicht immer nur, weil wir an irgendeinem schmerzvollen Stelle sind und da gerade hinfühlen. Das ist echt oft missverstanden. Deswegen sind für mich Tränen was total Positives. Ja.
Für mich inzwischen natürlich auch, Nina. Wenn es um mich selber geht, ich weiß nicht, wie es euch geht, Martin und auch Nina, wenn es um mich geht, ist es nochmal was anders, wie wenn ich Coaches da habe. Da ist nochmal die Sicht auch bei mir etwas anders. Da kann ich auch ganz anders mit umgehen. Also mit mir selber, deswegen gehe ich ja nach außen und hole Hilfe. Also es ist wie wenn man sagt, hey, du bist doch der beste Friseur im Land, warum hast du so eine scheiß Frisur? Ja, selber schneiden geht halt nicht so gut. Absolut. Ja, und da muss ich jemand finden, der das eben macht. Nina, ja, ich möchte zwar ein bisschen vom Coaching weg, was mich interessiert schon lange. Da haben wir uns noch nie so richtig unterhalten. Ihr wart über ein Jahr auf Weltreise, ist das richtig? 2016?
Nee, ungefähr? Wir waren tatsächlich ein Dreivierteljahr auf Weltreise und sind seitdem quasi jeden Winter unterwegs. Ja, das war irgendwie ein großer Wunsch, den wir dann, ich glaube, die Zeit war deswegen abgesteckt, weil mein Mann damals noch angestellt war und der hatte sozusagen sich so ein Sabbatical verhandelt und mehr ging nicht. Die wollten ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückhaben. Ja, dann war das die Zeit, die wir gehen konnten. Wir wollten eigentlich definitiv ein Jahr unterwegs sein, das ging dann nicht ganz, dann haben wir genommen, was wir kriegen konnten. Und wir waren definitiv nicht durch damit. Also ich kann mich noch erinnern, an unserer letzten Station in Kolumbien habe ich schon 3 Wochen vor der Abreise Rotz und Wasser geholt. Und ich war noch nicht fertig.
Wenn euch jemand sagen würde, hey, ihr könnt 3 Jahre durchs Land ziehen, weltweit, ihr wärt es, oder? Ihr seid dabei. Ich frage das, weil meine Frau und ich, wir sind ja so die 10-Tages-Reisende. Also uns zieht es extrem in die Heimat, vielleicht auch, weil wir uns eben noch nicht so lange kennen. Ihr kennt euch ja schon wesentlich länger. Wir sind unglaublich gerne zu Hause und in unserem Nest. So ist ja jeder anders. Aber bei euch, das bewundere ich richtig. Eine Frage sei erlaubt. Habt ihr einen Bausparer aufgelöst oder habt ihr...
Nee. Also das liegt natürlich zum einen daran, dass wir von unterwegs arbeiten. Ne? Das ist eine Sache. Und das andere ist, da gibt es natürlich auch ein paar Tricks. Ne? Also wenn du keine Kosten hast in Deutschland, wenn du das schaffst und darüber, da haben wir natürlich bei der Weltreise damals angefangen, zu gucken, was brauchen wir eigentlich wirklich? Welche Kosten sind wirklich notwendig? Diese Kosten kannst du zum Beispiel auch, wenn du deine Wohnung untervermietest, ja total minimieren. Und dann ist es so, dass du fast überall auf der Welt günstiger lebst als dann in Deutschland, wenn du jetzt nicht gerade in Europa reist. Also von daher brauchst du eigentlich viel weniger dann. Ne? Also da gibt es sicherlich viele Weltreiseblogs, wo man sich das alles noch viel detaillierter abholen kann.
Ganz kurz, du sagst, wenn man zu Hause keine Kosten hat, ich meine, ihr habt ja eine Wohnung oder ein Haus oder irgendwie, habt ihr das dann aufgegeben oder untervermietet? Wie macht ihr das?
Nee, untervermietet, genau.
Ah, okay. Untervermietet,
ja. Genau, das machen wir jetzt auch, wenn wir dann wissen, so und so lange sind wir unterwegs, dann stellen wir das auf eBay Kleinanzeigen, Facebook, Airbnb und so weiter und schauen natürlich, dass wir möglichst einen Mieter für die gesamte Zeit finden.
Ihr habt euch insofern vorbereitet, dass ihr so die privatesten Sachen in Kisten packt, die kommen dann irgendwo, werden eingeladen bei den besten Freunden oder so und die Wohnung wird dann vermietet, so entstehen keine Kosten. Vorhin hast du gesagt, wenn du dauernd mit deiner Vorsorge beschäftigt bist, dann kommst du nie raus. Es gibt ja aber Dinge, gerade jetzt wie auch deine Krankheit. Ich meine, du musst ja krankenversichert sein und diese Hauptgeschichten. Wie macht ihr das dann? Oder sucht ihr da wirklich Wege, wie ihr das schlau eben trotzdem alles habt?
Genau, also klar, ich meine, ich muss nach so einer Erkrankung und dem, wie ich das jetzt alles bewältigt habe, ich werde natürlich noch weiter behandelt. Es ist zwar, ich bin jetzt 4,5 Jahre krebsfrei, aber ich bin nach wie vor im 3-Monats-Check. Das heißt, auch da muss ich natürlich, ich habe jetzt zum Beispiel... bei dem letzten Mal war ich schon 4,5 Monate unterwegs. Dann, es war so abgestimmt mit den Ärzten und so, aber manchmal lasse ich dann auch unterwegs irgendwie einen Ultraschall machen oder so. Ich habe mir natürlich eine gute Reiseversicherung ausgesucht und so. Also du musst da schon auf Nummer sicher gehen. Es kann ja immer was sein zu jedem Zeitpunkt. Und da gehe ich natürlich bei mir kein Risiko ein. Es würde jetzt zu weit führen, all die Travel-Hacks, aber die gibt es. Die sind, wie gesagt, bei diesen ganzen Travel-Influencer-Leuten gibt es großartige Travel-Hacks dazu. Da lerne ich auch immer wieder noch dazu. Also da gucke ich auch immer regelmäßig nach, auch wenn wir es schon so viele Jahre so machen. Also das ist alles nicht das Problem. Ich glaube, es ist wichtiger, dass man sich bewusst darüber wird, was ist wichtig für dich. Also wir leben jetzt nicht dann irgendwie monatelang im 5-Sterne-Hotel, sondern wir haben ein kleines Airbnb. Was ist mir wichtig? Mir ist wichtig, am Strand zu sein, weil ich gerne schwimme. Das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt am Tag, dass ich das zwischen den Coachings auch machen kann. Ich muss kein 5-Sterne-Resort haben. Ich muss auch nicht irgendwie eine Riesenvilla haben mit Pool oder so. Also ich glaube, jeder muss sich bewusst darüber sein, was ist ihm wichtig? Also was ist fürs Glücklichsein wichtig sozusagen? Ja? Wie kann ich meine Seele baumeln lassen? Und für mich ist es zum Beispiel, was ist mir wichtig? Ich muss mit der Natur verbunden sein. Ich bin gar nicht so gerne in Steinhäusern, weil die meistens so abgeschottet sind, dass ich dann wenig Natur höre. Ich bin extrem gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel in Asien unterwegs bin, auch in Afrika, dann mag ich entweder die offene Fensterbauweise oder in Holz, weil ich dann immer diesen wunderbaren Dschungel um mich herum hören kann, der mich berührt. Ich schlafe da wie ein Baby. Das ist einfach so, wenn ich quasi den ganzen Tag bin, und darunter leide ich im Übrigen auch am meisten, wenn ich zurückkomme. Wir lieben unsere Wohnung, wir lieben das Zuhause, wir lieben Europa, aber das ist so, ich höre dann immer gar keinen. So, wo sind die alle? Also so, ich höre die Natur nicht, klar, ich mache das Fenster auf und höre die Vögel und so, aber dieses permanent mit der Natur eins sein, gibt mir zum Beispiel ganz viel Sicherheit, ja. Also brauche ich gar nicht das schicke große Steinhaus, sondern es ist für mich eher die Hütte am Strand, weil ich, ne, so. Aber die Bewusstheit darüber, glaube ich, ist wichtig. Da gibt es gar kein richtig und falsch, ne, sondern eher auch da wieder, was brauche ich, um gut zu schlafen? Was brauche ich, um sozusagen gut versorgt zu sein? Und da ist mir ein Punkt auch wichtig, ne, wenn du fragen würdest, wie kannst du den Mut haben, einfach loszufahren? Wir fahren ja immer, fast immer los, ohne eine Route zu haben. Ah ja, der erste Flug ist das und dann schauen wir mal. Mal gucken, was der Bauch uns so sagt und so. Da würden andere denken, oh Gott, da hätte ich viel zu viel Ängste und wie kann man das alles nicht wissen und so. Also erstmal, wenn du unabhängig bist von den Tagen, an denen du dich fortbewegst, dann kannst du auch immer gucken, was für ein Ticket, Bus, Bahn, Flug ist gerade günstiger sozusagen. Ach, am Mittwoch, naja, dann fahre ich halt erst am Mittwoch. Also es ist ja nicht wichtig, ja. So, klar, du musst gucken, ah nee, da habe ich aber 3 Coachings, nee, lass mal Donnerstag gucken oder so. Klar, das muss ich immer beachten, dass ich da irgendwie Network habe, ja. Das andere ist aber, dass ich grundsätzlich jemand bin, der gut gestalten kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich mein Geheimnis, was mich durch mein ganzes Leben gebracht hat, in Situationen, in denen ich entweder ins Wasser geworfen werde oder quasi in Angst stecke oder, ja, was völlig Neues zu bewältigen habe, so wie auf Reisen. Also, ich stehe da irgendwo in Mumbai und das ist alles ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Und der Hausmeister von dem Airbnb ist auch nicht da und es ist irgendwie gerade 40 Grad. Ich habe Hunger, muss pipi. Und jetzt, ja. Und das ist halt, da habe ich sozusagen so eine Art pragmatische Kreativität an Bord. Ich nenne es immer die Gestaltungskönigin. Okay, warte, ich hole mir die Gestaltungskönigin. Die sagt so, ah ja, blöd, warte, lass mal gucken. Und dann fällt mir eine ganze Menge ein, wie ich diese Situation, Hunger, pipi, Hausmeister, wo komme ich eigentlich unter, der Koffer und so weiter. Wie kriege ich das auf die Schnelle hin? Wie kann ich mich gut versorgen? Aha, als allererstes mal, ich muss auf Toilette, ich brauche ein Glas Wasser und ich muss irgendwo meinen Koffer auf sicher. Und dann kann ich wieder neu überlegen. Das heißt, die Politik der kleinen Schritte. Erstmal mich so versorgen, dass ich überhaupt wieder gute Ideen kriegen kann. Dann die nächsten Ideen gucken wieder auch, wie kann ich die schnellstmöglich umsetzen. Und dann komme ich ja immer wieder dadurch in eine neue Situation und die führt mich dazu, dass ich es bewältige. Und das war im Übrigen auch bei meiner Krebserkrankung genau das Gleiche. Ja, ich merke, was brauche ich? Alleine kriege ich es nicht hin. Aha, ich kann mich auch nicht verstecken. Ich brauche den Kontakt. Also ich muss transparent sein. Wie geht das? Ja, ich habe nicht gleich den Facebook-Post gemacht, aber ich habe angefangen mit der Gruppe, mit dem Drumherum. Und ja, tatsächlich ist relativ schnell der Facebook-Post gepostet. So Leute, so bin ich ab jetzt da. Ich habe das und ich habe Lust, damit Liebe durchzugehen. Ich weiß nur noch nicht, ob es funktioniert. Aber es waren kleine Schritte. Ich habe nicht gleich gedacht, ich muss morgen einen Facebook-Post machen und den Leuten mitteilen, wie es ist. Aber mir ist sozusagen bewusst geworden, wo stehe ich gerade? Oh Gott, es ist eng und klein und Dings, was brauche ich? Ja, aber ja, so diese kleinen Schritte hinzu, wie bin ich wieder voll und ganz und dann fällt mir was ein. Und das habe ich in Indien, wie am Chemotag, wie kann ich den gestalten? Ja, ich kann da einfach hingehen und sagen, hoffentlich bin ich bald durch. Und ich kann mir eine Kuscheldecke einpacken, ein tolles Hörspiel runterlagen, ins Lieblingsbrot schmieren und ein tolles Getränk machen. Und dann komme ich durch die Stunden besser, ja? Also gestalten ist alles, sage ich immer.
Du bist eine echte Gestaltungskönigin. Das habe ich jetzt wirklich so wahrgenommen und auch verinnerlicht. Nun gibt es ja, ich möchte vielleicht so einen kleinen gesellschaftlichen Kontext aufmachen. Ganz viele Menschen, die sind natürlich durch Corona in das Homeoffice gekommen, haben das Homeoffice lieben und schätzen gelernt, mit allem drum und dran. Also haben wir 2 Plätze. Wir haben das Büro, Platz Nummer 1, und wir haben den privaten Platz. Viele Menschen träumen von dem dritten Ort. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Du hast ihn für dich ja erkannt, indem du ja wirklich, ja, einmal im Jahr wirklich unterwegs bist und den grauen Winter in Deutschland natürlich hinter dir setzt. Diese Perspektive setzt natürlich voraus, dass man eine gewisse Freizügigkeit auch im Job natürlich hat. Du hast deine Coaches ein bisschen natürlich mit auf die Reise genommen. Die akzeptieren das, die finden das toll, dass es genauso ist. Was können wir denn daraus ableiten, auch in dem gesellschaftlichen Kontext? Es gibt ja ganz viele Jobs, Aufgaben, Bestimmungen, die von einem dritten Ort möglich sind. Sind wir da aus deiner Perspektive so ein bisschen auch an einer Schwelle, dass sich unsere Gesellschaft hier diesen neuen, ich nenne das einfach mal, Lebensdaseins- und Jobmodellen auch wirklich öffnet, Nina?
Also ich glaube schon tatsächlich, ich merke es daran, wen ich so alles dann so unterwegs treffe, ne? Also früher waren es wirklich nur die Digitalnomaden, mit denen ich natürlich da schon lange auch ein Netzwerk pflege, weil du brauchst auch dort wieder irgendwie gewisse Routinen und eben nicht nur Urlauber, mit denen du deinen Tag teilst, sondern auch Leute, die arbeiten, mit denen du dich dann abends auf eine Kokosnuss am Strand triffst, ne? So, wenn du fertig bist. Und ich glaube schon, also das ist mir extrem so in den letzten 2 Jahren aufgefallen, wie viele auf einmal so, ja, wenn, was machst du hier? Du bist auch länger hier, ja, bist du im Sabbatical? Nein, ich darf neuerdings von, wir dürfen nur in Europa, wir dürfen seit neuestem auch außerhalb Europa, ich darf zumindest 3 Monate im Jahr so und so weiter. Also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Firmenpolicies sozusagen, was da so erlaubt ist, aber das nimmt rasant zu. Ganz toll auch, weil ich dann viele Familien antreffe inzwischen, die diese Möglichkeiten nutzen. Das ist natürlich alles noch, ist alles noch in Übung, ne? Da merkst du auch, naja, ist alles nicht so einfach und was brauchst du eigentlich dafür, um da irgendwie gut zu arbeiten und so. Aber das ist ja auch ein Learning, auch im Miteinander, ne? Da sind auch die Unternehmen unterschiedlich vertrauensvoll. Meistens geht es besser als gedacht, sagen alle Seiten, aber logischerweise ist es trotzdem auch ein Learning, ja? Ich glaube tatsächlich auch, dass es das braucht, nicht nur für die Generation, die da hinterherkommt und ganz andere Ansprüche hat, auf ganz andere Dinge Wert legt. Ich glaube halt einfach auch, dass unser Leben hier so dermaßen schnell und komplex ist. Ich habe es jetzt gerade wieder mitgekriegt, für mich sind die Übergänge immer so ein ganz besonderer Fokuspunkt, wo ich gucken muss, wie gestalte ich die? Weil sonst sind die Welten schon sehr, also ne, in meinem kleinen Dorf Jambiani auf Sansibar, das ist wirklich ein Dorf, da mache ich alles zu Fuß, da kenne ich alle, da laufe ich einmal durchs Dorf und habe ungefähr 56 Leute gegrüßt und die mich und ich fühle mich total integriert und da bin ich nie alleine sozusagen, ja. Alles ist ganz langsam und so und dann komme ich hierher und wow, ja, da fliegt mir alles um die Ohren, ja, gefühlt. Das heißt, das ist ein anderes Tempo, ist eine andere Komplexität und auch mit dem Zuhause, ne. Da ist mein Zuhause klein, das habe ich mal schnell gefegt, da ist auch alles nicht so blinke, blanke wie hier, ne, so hier zu Hause habe ich sofort so, oh, der Boden muss gewischt werden, Arm muss hier, ne, so das ist, sind andere Ansprüche, eine andere Umgebung und wirklich ein anderes Tempo und jetzt bin ich schon eine Schnelle, ich bin echt eine Multitaskerin und so, aber ich merke, auch mit zunehmendem Alter, es tut mir einfach gar nicht gut. Und wenn ich sehe, was für ein, wie gut ich schlafe, wie ich diesen inneren Frieden, diese Langsamkeit schätze, was ich da für eine Qualität und übrigens Kreativität auch habe, das entsteht meistens beim Unterwegssein. Hier setze ich um, ne? Hier bin ich unterwegs, hier connecte ich, hier setze ich um und so weiter. Aber diese Kreativität, die entsteht meistens irgendwie zwischen November und April, ja? Das ist Wahnsinn. Aus dieser Ruhe heraus, auch mit dem Abstand, dass du nicht immer so greifbar bist für jeden und so, das tut mir immer total gut, ja? Und daraus entstehen tolle Ideen.
Während
ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war.
Ich stelle dir eine neue, Nina. Während November und April entstehen die kreativen Ideen.
Ja.
Und ihr habt eine neue Idee mitgebracht, die würde ich gerne jetzt hören. Denn, das möchte ich auch noch sagen, liebe ZuhörerInnen, wir, der Podcast Angie's Talk, sind selbstfinanziert. Wir haben keine Werbung. Es läuft nie Werbung bei euch. Bei uns, uns könnt ihr durchhören von vorne bis hinten, müsst nichts skippen und nichts. Aber unsere Gäste, die dürfen gerne mal Werbung machen für ihre tollen Projekte. Und ihr habt ein tolles Projekt. Auch unter dem Motto Life is Now. Erzähl mal, was habt ihr euch Kreatives überlegt?
Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit. Ja, tatsächlich Life is Now, das Coaching Retreat. Wir haben einfach mal die ganzen Jahre, ich meine, ich bin jetzt seit 18 Jahren oder seit 18 Jahren als Coachin unterwegs und mein Mann ja auch seit 6 Jahren. Wir haben einfach mal diese ganze Erfahrung zusammengepackt. Seit was bewegt die Menschen rundum, ich bin nicht glücklich in meinem Leben, ich will das, was anderes, also das, was anders wird, aber ich will nicht gleich meinen Job über den Haufen werfen, mein Partner oder Partnerin verlassen oder so. An welchem Rädchen genau muss ich eigentlich drehen, dass was anders wird oder dass ich eine andere Lebensqualität leben kann, dass ich glücklicher und zufrieden bin? Und natürlich ist es das eine, dass du das sehr individuell in dem 1:1 machen kannst, aber das ist eben Prozess, das sind nicht irgendwie 1-2 Coachingstunden. Das andere ist aber, dass es eben auch Mut macht, andere Menschen zu treffen, die in einer ähnlichen Situation sind. Auch wenn sie sich individuell unterscheidet, ist dieser Moment von, es soll was anders werden, so soll es nicht weitergehen, aber wie mache ich es denn nun? Das ist schon mal sozusagen wichtig, da auch auf andere Menschen zu treffen, die eine ähnliche Situation haben. Und so haben wir gesagt, okay, eigentlich ist es so, wenn du die Leute mal rausholst aus der Routine sozusagen, ja, sagst, stopp mal, wenn du nicht anhältst und dir klar darüber wirst, wo du eigentlich wirklich stehst, wieso bin ich denn gerade nicht happy oder was soll sich denn verändern? Auch Lebensphasen verändern sich und es kann sein, dass, womit ich vorher happy war, mich jetzt nicht mehr ganz so happy macht, weil ich einfach jetzt auch andere Bedürfnisse habe oder so. Ne? Also stehen bleiben, hingucken, wo stehe ich eigentlich wirklich? Ne? So, wie ist meine Ausgangsbasis? Was sind meine Bedürfnisse? Und dann natürlich auch den Blick nach vorne und wo will ich eigentlich wirklich hin? Und zwar ganz konkret. Das ist gar nicht so leicht. Macht es mal eben so in dem, was ich gerade gesagt habe, in diesem komplexen Alltag, der sehr schnell geht. Wie soll denn das gehen, dass mir all das bewusst ist? Aha, da stehe ich, aha, da will ich hin. Ach, gar kein Problem, da muss ich an dem Rädchen drehen, macht nichts, ich gehe mal. Ach, und dann brauche ich noch Mut und dann brauche ich noch irgendwie die Umsetzungsenergie und Kraft und so weiter. Also da braucht es eine ganze Menge und das haben wir versucht, wirklich in so ein Programm zu packen, dass wir schon sehr individuell gestalten, tatsächlich auch immer gucken, was für Teilnehmer kommen da, was haben die, was kann denen helfen, in welchem Mix sozusagen können wir das bringen, dass die da rauskommen, nämlich zu wissen, das ist meine Ausgangsposition, die ich ganz ehrlich anerkenne. Ne? Also mit dem gehen, was ist, dazu muss ich mir auch wirklich ehrlich eingestehen, wo ich stehe. Dann da sage ich ja immer, Mut wächst, wenn die Sehnsucht größer ist als die Angst. Desto klarer mir ist, wo ich hin möchte, desto klarer dieses Bild ist, desto spürbarer und greifbarer das wird, desto mehr kommt der Mut ein Stück weit automatisch. Und desto mehr ich natürlich auch in einer Gruppe wachsen darf, den anderen geht's auch so, ich stehe nicht alleine, ich bin jetzt hier nicht sozusagen derjenige, der keinen Mut hat, sondern das ist erstmal normal, sich zu sortieren. Die Gruppe, die mir auch danach erhalten bleibt, sich gegenseitig mutmachend und so, ne? Also das hat einen unglaublichen Multiplikatoreneffekt. Dann natürlich, ja, sich rauszunehmen aus dem Alltag, sich 5 Tage Zeit zu nehmen, woanders, wo die Sonne scheint. Sonne hilft bei Veränderung tatsächlich. Das ist Vitamin D3, was sozusagen auch der Seele gut tut und dem Körper sowieso. Jetzt veranstalten wir das in Mallorca. Wir haben eine sehr kuschelige Finca ausgesucht, wo man auch mal die Seele in der Hängematte baumeln lassen kann, wo wir für uns sind, wo wir mit gutem, gesundem Essen, braucht es auch, guten Schlaf und einer schönen Gruppenenergie morgens mit Meditation und Yoga in den Tag startet. Wobei deswegen muss ich weder Yoga gemacht haben, noch vorher meditiert haben. All das wollen wir auch als Idee mitgeben und anleiten. Es geht mehr darum, dass man mit sich selber connected am Morgen und als ganze fully connected Person sozusagen in die erste Coaching-Session mit der Gruppe startet. Das war uns wichtig. Und ob man nur dabei sitzt, im Schneidersitz und in sich reinspürt oder ob man eine Yoga-Übung mitmacht, das ist eigentlich völlig egal sozusagen.
Nina, dein Enthusiasmus. Ich sehe, liebe Zuhörerinnen, ihr hört sie, aber ihr seht nicht dieses strahlende Gesicht. Also man möchte gleich sagen, ich will da mitfahren, ich will dabei sein. Lass uns noch kurz sagen, wo man euch findet. Also wir werden es auch in den Shownotes reinschreiben. Und da glaube ich, Life is Now.
Lifeisnow.com, genau. Also life-is-now.com findet ihr eine komplette Homepage, wo alles beschrieben ist, glaube ich. Da bleiben wenig Fragen offen. Dennoch könnt ihr euch auf allen Wegen an uns wenden mit Fragen. Und da gibt es natürlich ausführlichen Austausch vorher und Möglichkeiten dazu zu gucken, okay, passt das für mich auch oder wie ist das? Das Ganze findet im September statt, also auch nicht zu heiß, aber glaube ich noch eine sehr schöne Zeit für Mallorca, 25. bis zum 30. Und ja, was gibt's noch zu sagen?
Es wird mit Sicherheit öfter stattfinden, wenn es einschlägt und die Leute kommen. Also bleibt da dran, wer da mal sich informieren möchte. Und es reicht auch, ehrlich gesagt, sich die Webseite einfach mal anzuschauen. Dann seht ihr, wie Nina aussieht, wie ihr Mann, der Munir, aussieht. Und dann könnt ihr mal so ein bisschen eintauchen. Liebe Nina, weil ich gerade sage, der Munir, nimm mir bitte eine Bitte an deinen Mann mit, den ich ja auch kenne, aber nicht so lange wie dich. Der Martin wird dann über beide Ohren strahlen, wenn meine Bitte jetzt kommt. Frag doch den Munir, ob wir ihn auch mal einladen dürfen zum Podcast. Denn Munir ist ja im Sport unterwegs, im Fußball als Leader-Coach. Und das ist ein Thema, da wird der Martin strahlen. Er ist ja unser Fußballfan. Und ich glaube, das wäre mal eine tolle Sache, wenn wir ihn auch kriegen.
Ja, super gerne.
Leg ein gutes Wort für uns ein, Dankeschön.
Mache ich sehr gerne, na klar.
Nina, zum Abschluss, wir sind voll über der Zeit, aber ich genieße es und der Martin zeigt mir auch an, nach oben den Daumen, wir dürfen noch. Wir sagen immer am Schluss, vielleicht so 2, 3 wirklich mutige Tipps für unsere Zuhörer, die jetzt nicht gleich mit dem Rucksack losfahren wollen, sondern im Alltag nutzbar? Hast du da was für uns?
Naja, ich glaube wirklich, dass man am meisten machen kann mit diesem Stichwort Selbstsorge, Selbstfürsorge. Ne? Also sich so weit zumindest zu kennen und letztlich, da braucht keiner 10 Coachings gemacht haben, ja, aber sich hören können ist das Wichtigste. Wer bin ich und was brauche ich? Dann kann man meistens mit relativ kleinen Handgriffen, ne? Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn ich, so wie ich vorhin auch gesagt habe, so, du bist unterwegs, es ist heiße Ding, ich kann nicht durstig tolle Ideen kriegen. Ich kann nicht, wenn ich Angst habe, muss ich mich erstmal unterstellen oder gucken, dass ich wieder in die Nähe von Menschen komme oder so. Also zu gucken, was braucht es gerade, damit ich mich sammeln kann und überhaupt alle meine Ressourcen zur Verfügung habe. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das kann ich immer und überall. Wir haben es besonders durch die Reiserei trainiert. Da hast du natürlich dauernd so Situationen. Aber ich kann das immer trainieren. Bei jedem, wenn ich mit dem Hund rausgehe oder sonst was. Ne? So, du kannst immer gucken, einfach, was kann ich mir Gutes tun? Und wenn es ist, ihr kennt es alle, man hat einen scheiß Tag gehabt, kocht sich vielleicht gerade dann was besonders Leckeres, was einem gut tut und deckt sich den Tisch schön, weil das eine eigene, eine Selbstwertschätzung ist. Also auch da wieder, was kann ich für mich tun? Als allererstes mich ernst nehmen, mich hören, mich wertschätzen und dann mache ich mich stark. Und wenn ich ganz bin, meine Ressourcen habe und stark bin, dann kommt auch der Mut. Den muss man sich nicht erarbeiten. Der darf kommen, wenn du alles hast.
Da bist du jetzt genau da, wo ich immer gerne bin, in der Küche. Du hast es gerade gesagt, was Schönes kochen, sich selber was Gutes tun. Liebe Nina, ganz herzlichen Dank, dass du heute in unserer Podcast-Küche warst, unser Gast warst und wunderbar uns hast mitgenommen hast in dein Leben. Wir sind mit dir gereist in ferne Länder. Wir sind mit dir in dein Innerstes gereist. Wir haben erfahren, wie du Heilung erfahren hast, wie du optimistisch durchs Leben gehst und dass du ein Mensch bist, der für den Liebe an allererster Stelle ist und das Leben und natürlich, dass du mit dem Herzen siehst. Und das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank an euch alle, die ihr zugehört habt. Danke Martin, danke Nina. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank an dich. Es war mir eine Dankeschön. Ehre, dabei zu sein.
Ganz super. Danke, Nina. Tschüss, ihr Lieben da draußen.
Tschüss.
Mutig und motiviert durchs Leben. Das war Angie's Talk, der Motivationspodcast mit U wie Mut. Mehr Inspiration gibt es in einer Woche. Motivation pur.